Ich lese jetzt den Predigttext zur Predigtreihe Exodus, Gott rettet. Predigtthema heute ist Identität, Bestimmung und Annahme. Und der Predigttext ist oder steht im 2. Mose 19, Verse 2 bis 6, Vers 12 und Verse 16 bis 18. Dann im 2. Mose 20, 1 bis 6 und 2. Mose 24, 7 bis 11 und alles aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager in der Wüste dem Berg gegenüber auf. Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu: Sage es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Du musst das Volk ringsum abgrenzen und ihnen einschärfen. Nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg, kommt nicht einmal an seinen Fuß. Jeder, der den Berg antastet, muss getötet werden. Im Morgengrauen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke lag auf dem Berg und das überlaute Dröhnen eines Schofarhorns war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Doch Mose führte es aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabgekommen war. Rauch stieg von ihm auf wie von einem Schmelzofen. Der ganze Berg wurde von einem gewaltigen Beben geschüttelt. Dann redete Gott. Er sagte: Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Du darfst keine anderen Götter vor mich stellen. Du darfst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf 1000 Generationen hin. Anschließend nahm er die Schriftrolle mit dem Bundesgesetz in die Hand und las alles dem Volk vor. Es erwiderte: Alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir gehorsam tun. Daraufhin nahm Mose die Schalen mit dem Blut und sprengte es über das Volk. Dabei rief er: Seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Danach stiegen Mose und Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels den Berg hinauf. Da sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen sah aus, als ob er mit Saphirplatten belegt wäre, klar und leuchtend wie der Himmel. Gott griff diese ausgewählten Männer Israels nicht an, sondern sie durften ihn sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart.
Christoph Funk ist mein Name für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin einer der Pastoren hier hinten bei Erlebt und wir sind in der Exodus-Reihe und vielleicht habt ihr euch gerade gefragt, okay, so ein Sammelsurium an Texten, das sind so einzeln gestückelte Verse, aber ich dachte jetzt Kapitel 19 bis 24 hier vorzulesen, ist vielleicht ein bisschen lang, deswegen habe ich versucht, einfach so eine Auswahl an Versen rauszuwählen, aber wir sind heute in den Kapitel 19 bis 24 im zweiten Buch Mose. Also wenn du eine Bibel dabei hast, das ist immer cool, dann kannst du das gerne aufschlagen. So ziemlich vorne in der Bibel findest du das zweite Buch Mose. Bei mir ist es ungefähr auf der Ebene hier. Und kannst gerne da auch versuchen, so ein bisschen überfliegend mitzulesen. Ansonsten habt ihr den Text im Programmheft, also es lohnt sich, den mal so daneben zu legen, dass ihr immer mal wieder reingucken könnt. Was passiert hier, will ich kurz sagen. Also, einiges haben wir schon in den letzten Predigten gehört und gesehen im Buch Exodus. Hier ist es so, dass das Volk Israel nun endlich am Berg Sinai oder am Berg Horeb angekommen ist. Das war der Berg, wo Mose das erste Mal Gott begegnet ist, beziehungsweise Gott sich Mose offenbart hat, in diesem brennenden Dornbusch. Und da hatte Gott Mose gesagt, damals, pass auf, ich schicke dich nach Ägypten, du führst das Volk Israel raus und dann kommt ihr zusammen hierhin und hier an diesem Ort, an diesem Berg werdet ihr mich anbeten. Und genau das ist jetzt der Fall. Also 3 Monate ist das her, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind und jetzt sind sie am Berg Sinai, am Berg Horeb und haben quasi das erste Etappenziel erreicht. Und wenn man das so liest im Buch Exodus, dann merkt man, okay, hier gibt es wie so eine Art, wirklich wie so ein Etappenziel und jetzt passiert etwas gewaltig Großes. Vorher auch schon, ne, mit dem aus Ägypten rauskommen und so weiter, das war auch schon krass, aber jetzt passiert etwas Großes und das merken wir auch, denn Gott schließt mit dem Volk Israel einen Bund, wie so eine Art Vertrag. Er macht da sozusagen etwas, die Beziehung zwischen ihnen richtig fest. Manche von euch backen gerne, vermute ich zumindest. Und manche von euch, vielleicht die meisten, sind eher so wie ich, die essen gerne, also das, was gebacken wird. Aber selbst wenn ihr nur so Pseudo-Bäcker oder Bäckerin seid wie ich, werdet ihr verstehen, was ich meine. Wenn du einen Hefeteig machen willst, einen ganz einfachen Hefeteig, braucht man, glaube ich, zum Beispiel für Pizzateig und so. Also hilft, wenn man das schon mal gehört hat, auch für alle Junggesellen unter uns oder so, ist immer gut, wenn man das weiß. Also man braucht da nicht viel für: Mehl, Wasser, Öl, bisschen Salz, bisschen Zucker und natürlich Hefe. Und wenn man das ineinander mischt, dann ist es super, super entscheidend, dass man es in der richtigen Reihenfolge mischt. Also du kannst ohne Probleme Mehl, Wasser und Öl ineinander mixen und auch gerne noch ein bisschen Salz und Zucker dazu tun und du kriegst einen Teig, also den kannst du kneten und so weiter und so fort. Das sieht hinterher ganz ähnlich aus, wie wenn du es richtig machen würdest. Aber wenn du dann erst, kurz bevor du dieses Ding belegst mit deiner Salami und Tomatensauce und so weiter und so fort, wenn du da erst kurz vorher die Hefe reintust, belegst und es in den Ofen schiebst, dann wird das nicht so richtig gut werden. Warum? Weil die Hefe am Anfang in den Teig rein muss. Die muss sozusagen direkt mit untergemischt werden, damit der Teig dann, wenn er ein bisschen stehen gelassen wird, so gehen kann, aufgehen kann und richtig, richtig lecker wird. Die Reihenfolge ist entscheidend. Und das ist hier in diesem Text, in diesem Kapitel genau das Gleiche. Gott legt nämlich hier eine Reihenfolge fest, die extrem wichtig ist. Und zwar, das haben wir eben gehört, das Volk Israel ist angekommen an dem Berg Sinai und Gott ruft, oder Mose geht sozusagen auf den Berg Sinai, um Gott zu begegnen. Und dann spricht Gott zu ihm. Und was sagt Gott zu Mose? Das ist ganz wichtig. Er sagt zu ihm: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Und wenn ihr nun auf meinen Bund, auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation, das soll zu den Israeliten sagen. Das Erste, was Gott hier sagt, als Mose zu ihm kommt, um ihm zu begegnen, ist nicht: Das sind die 10 Gebote, das ist das, was du tun sollst, so sollt ihr miteinander leben und so weiter und so fort. Das ist es nicht. Sondern das Erste, was Gott hier tut, ist: Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Und das ist total wichtig für uns, immer wieder zu sehen. Wenn du dich fragst, vielleicht auseinandersetzt mit Glaube, mit Christsein, wie ist dieser Gott, worum geht's? Du wirst das immer und immer und immer und immer wieder finden. Gott ist zuerst der, der der Rettende ist. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er ist derjenige, der am Anfang steht und sagt: Ich habe dich gerettet aus Ägypten. Ich habe dich rausgeführt und siehst du es nicht? Ich habe dich auf Adlerflügeln getragen, hier hingebracht. Und das ist ein Bild dafür, dass der mächtige Adler aufpasst auf seine Jungen. Wenn die fliegen lernen, ja, dann stürzen die erstmal wie so abstürzende Geier ab. Und der Adler, der düst da noch schneller drunter, fängt sie auf, wenn sie es nicht hinkriegen. Und passt auf, ihr kennt das Adlerauge, ist ja sprichwörtlich, ja, der hat das alles im Blick. So ist Gott für sein Volk. Und er legt diese Reihenfolge fest, das steht am Anfang. Damit fängt alles an. Und so beginnt Gott hier auch. Und das sagt Gott Mose, das bitte richte den Israeliten aus. Das sag ihnen. Sag ihnen, dass sie ein besonderes Volk sind. Sag ihnen, dass sie mein besonderes Volk sind. Am Anfang, ich habe das gerade gesagt, steht Gottes Rettungstat. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und das heißt, ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid Gerettete, ihr seid Befreite. Das macht euch aus. Philine hat es eben hier mit den Stickern gesagt. Was macht mich aus? Und das ist genau der Punkt. Ja, was macht mich aus? Meine Freunde, was die über mich sagen oder. Und Gott sagt, das, was euch ausmacht im Kern, ist das, was ich über euch sage, was ich für euch getan habe. Und das ist das, ich habe euch aus Ägypten befreit. Ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern befreit. Und es geht weiter. Ich habe euch aufgepasst, wie der Adler auf seine Jungen. Das ist das. Ihr seid nicht mehr allein in der Weltgeschichte unterwegs, sondern von dem allmächtigen Gott umsorgte und bewahrte. Gott ist derjenige, der auf euch aufpasst. Ich, Jahwe, pass auf euch auf. Ich habe euch im Blick. Und dann geht es weiter. Er sagt, ich habe euch hier zu mir hergeholt, in meine Gegenwart. Und das ist so krass. Wir haben das Privileg, das Volk Israel hat das Privileg, in der Gegenwart Gottes zu sein. Nicht weit entfernt, irgendwo, keine Ahnung, wo Gott ist. Wir sind hier, er da, nein, in der Gegenwart Gottes. Und dann geht es weiter. Er sagt, wenn ihr diesen Bund, den ich mit euch schließe, haltet. Und das heißt, er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Ein ganz besonderes Verhältnis ist er mit ihnen eingegangen. Also im Bild gesprochen, die Frau, die keiner wollte, die versklavt war und keine Schönheit besaß, hat Gott sich auserwählt, freigekauft, und er macht ihr den Heiratsantrag. Das ist es. Er schließt den Bund mit dem Volk Israel. Und er legt sich fest, dieser Bund ist nicht nur irgend so ein Konstrukt, sondern es ist quasi wie so ein rechtlicher Vertrag. Gott macht das sogar einklagbar, dass er sich festlegt und sagt, ihr seid mein Volk. Und dann heißt es hier, wenn ihr ihn haltet, dann seid ihr mein persönliches Eigentum. Und dann steht dahinter, mir gehört die ganze Welt. Und das ist interessant, weil das hebräische Wort für persönliches Eigentum drückt nämlich genau das aus. Einem König gehörte damals mehr oder weniger alles, das ganze Land. Also irgendwie gehörte ihm alles. Aber das, was ihm ganz speziell persönlich gehörte, was der quasi bei sich im Schlafzimmer stehen hatte, was nur ihm gehörte, was ihm ganz wertvoll und bedeutsam war, das bezeichnet dieses hebräische Wort. Und das bedeutet im Grunde genommen, das Volk Israel ist dieser ganz persönliche Besitz, ganz persönliche Eigentum von Gott. Das ist ungefähr so, meiner Frau und mir gehört unser Auto gemeinsam, unsere Küche, unsere Möbel und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, das gehört uns. Aber wenn meine Kinder mir zum Geburtstag ein Bild malen oder einen Brief schreiben, und mir den schenken, dann ist das quasi mein ganz persönliches Eigentum, was mir sehr viel bedeutet. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Gott sagt, hey, dieses Volk, ihr gehört mir ganz persönlich. Und dazu kommt, dass Gott sagt, ihr seid ein Volk, ein Königreich von Priestern. Das ist ein alttestamentliches Bild, Priester, aber was es sagt, ist, ihr habt Zugang zu mir, zu Gott. Und ich möchte, dass ihr eine Nation seid, die quasi für andere einsteht, die wie ein Priester für andere in meine Richtung vermittelt, dass ihr in meiner Gegenwart seid, aber dass ihr quasi auch für andere ein Segen seid. Und ihr seid eine heilige Nation, heißt es da, und das heißt nichts anderes, eine für mich abgesonderte, besondere Nation, die mir, Gott, entspricht. Und das alles zusammen ist besonders. Aber ich glaube, dir geht es jetzt wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Das klingt alles wie so eine Aufzählung und man denkt sich, ja, schön, alles gut. Heute ist es früher als sonst, wie wir schon ein paar Mal gehört haben und so weiter. Irgendwie, es berührt mich alles nicht so richtig. Ja und? Also gut, schön, wunderbar. Und übrigens, das war Israel. Was hat das denn mit mir zu tun? Einige Jahrhunderte später schreibt der Apostel Petrus einen Brief. Und zwar an Christen in unterschiedlichen Regionen des damaligen Römischen Reiches. Die meisten dieser Leute, von dem, was wir wissen, waren von ihrer Geburt her keine Juden. Also sie gehörten nicht zu Israel, zu der Nation. Und er schreibt ihnen Folgendes, und hört mal genau hin. Er schreibt diesen Christen: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie du über Gemeinde oder Kirche denkst. Als Christ denkst du vielleicht, geht man in die Gemeinde beziehungsweise in die Kirche. Das macht man so. Ja? Wir gehen in den Gottesdienst oder auch nicht, je nachdem. Für viele ist Gemeinde, ist Kirche so ein Ort, wo man hingehen kann, eine Reihe von Veranstaltungen, die normalerweise sonntags einen Gottesdienst haben, der mir mehr oder weniger gefällt, je nachdem, wo ich hoffentlich angesprochen werde oder auch nicht. Das ist Kirche, das ist Gemeinde. Aber wenn Petrus hier recht hat, und davon gehen wir aus, dann ist seine Gesicht von Gemeinde so viel größer als das, was wir oft von Kirche und von Gemeinde denken. Wir denken bei Gemeinde an die und die Gruppe von Menschen, zu der wir uns zugehörig fühlen oder eben auch nicht zugehörig fühlen, zu der wir in den Gottesdienst gehen oder auch nicht. Aber Gott denkt bei Gemeinde an sein Volk, an seine königliche Priesterschaft, an seine heilige Nation, an sein Volk, das ihm gehört, und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Gott denkt bei Gemeinde an sein Volk, das früher nicht sein Volk war, und das er durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus erkauft, erlöst und zu seinem Eigentum gemacht hat. Das ist Gottes Sicht von Gemeinde. Das ist, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, die Sicht Gottes von dir, weil du ein Teil dessen geworden bist. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass ich vielleicht meine Sicht von Kirche und Gemeinde aufgrund dessen verändern muss? Es ist nicht meine Sicht von dem, wo ich ein Teil von bin, viel zu mickrig und viel zu klein im Vergleich zu dem, wie Gott das sieht. Wir gehen nicht in eine Gemeinde, wir sind Gemeinde. Wir sind ein Teil des Volkes Gottes. Und wisst ihr, wenn ich das alles so erzähle, dann habe ich trotzdem gedacht, so als ich bei der Vorbereitung saß, und ich habe ja neben meinem Schreibtisch ein Glück ein Fenster, wo ich so ein bisschen rausgucken kann und da laufen die Leute halt vorbei und so, und ich dachte so, was erzählst denn du da Sonntag? Für die normalen Leute ist das doch irgendwie kompletter Nonsens. Das ist doch so komplett ab von der Realität. Was hat das mit unserem Leben im 21. Jahrhundert zu tun? Volk von Priestern, heilige Nation und so weiter und so fort. Das ist so, so, so weit weg. Es ist so unwirklich. Und seht ihr, ich mache euch gar keinen Vorwurf, im Gegenteil, weil ich glaube, vielleicht ist es für dich viel wirklicher als für mich, aber ich habe mein Herz gesehen und gedacht so, Christoph, für dich spielt das im Alltag oft null eine Rolle. Ich war Anfang der Woche für 3 Tage in Manchester auf einer X29-Konferenz. Wir gehören ja zu diesem Gemeindegründungswerk X29. Und dort habe ich viele Gemeindegründer getroffen, aber einen auch aus Deutschland. Und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, auf Deutsch. Das war, tat auch mal gut. Und der hat mir ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Er erzählt, dass er als Kind und Jugendlicher eigentlich komplett ohne Gott aufgewachsen ist. Also seine Familie hatte mit Glaube oder so überhaupt nichts am Hut. Die waren vielleicht traditionell mal hin und wieder in der Kirche, aber im Grunde bedeutete das nichts. Und sein Leben drehte sich, wie auch das von seinen Brüdern, um die normalen Sachen. Ja? Also Schule, Familie, Freunde, Musik. Ich glaube, die waren so im Black Metal, in dieser Black Metal-Szene drin und so. Sah der gar nicht mehr danach aus, aber hat er erzählt, früher war das wohl so. Sex, Alkohol, Geld, all das so, was im Grunde so typisch ist, ja, für Leute um uns herum. Und irgendwann hat er gesagt, so hat er gemerkt, das ist irgendwie so leer, so hohl. Er hat Christen kennengelernt und er fand das irgendwie total attraktiv und überzeugend, wie sie von Gott geredet haben und dass das so real war für sie. Und irgendwann hat er dann, ich mache die Geschichte jetzt ein bisschen kürzer, hat er dann gesagt, okay, ich möchte auch an diesen Gott glauben, ich möchte auch mit Jesus unterwegs sein. Aber das hat bei ihm noch nicht sofort alles verändert. Sein Leben hat eigentlich danach eher so eine Richtung genommen, dass er so ein Doppelleben geführt hat. Also am Wochenende war er Christ und hat sich versucht, so zu benehmen. Und unter der Woche war halt nach wie vor der Partyhengst und so weiter und so fort und hat komplett ohne Gott gelebt. Und hat gemerkt, das ist voll die Diskrepanz, er kriegt das irgendwie nicht zusammen. Und dann hat er weiter erzählt, es hat sich verändert bei ihm und so weiter und so fort. Aber ich bin bei einer Bemerkung hängen geblieben, die er gemacht hat im Laufe des Gesprächs. Und das fand ich total interessant, weil er sagte irgendwann, es gab eine entscheidende Wende in seinem Leben. Und die hing mit einer entscheidenden Erkenntnis zusammen. Und da bin ich hellhörig geworden. Da dachte ich so, ja, das interessiert mich ja jetzt. Was war das denn? Die Erkenntnis war die. Er hat verstanden, es gibt einen souveränen Gott, der uns und das ganze Universum geschaffen hat. Soweit so gut. Aber weil es diesen Gott gibt, weil es diesen souveränen Gott gibt, und das war die Schlussfolgerung, geht es in diesem Leben nicht mehr um mich, sondern um ihn. Weil es diesen Gott gibt, geht es in diesem Leben nicht mehr um mich, sondern um ihn. Und das heißt, es geht nicht zuerst darum, wer ich bin, was ich will und was ich tue, sondern wer Gott ist, was er will und was er tut. Ich sage es nochmal, weil ich glaube, dass es für mich zentral und wichtig ist. Es geht in diesem Leben nicht zuerst darum, wer ich bin, was ich will und was ich tue, sondern darum, wer Gott ist, was er will und was er tut. Und seht ihr, wenn wir uns dieses Statement auf der Zunge unseres Herzens zergehen lassen, dann ist das, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, aber ich fand es einfach total cool, ein Faustschlag mitten in die Fresse unseres ich-zentrierten Weltbildes. Denn in unserer Gesellschaft, in uns, dreht sich immer alles um uns. Ob positiv oder negativ. Es geht immer um das, wer ich bin, was ich will und was ich tue. Und ich glaube, solange Gott für dich und für mich keine Realität ist, solange wird auch dich das, was ich hier erzähle, oder letztlich das, was hier drin steht in der Bibel, es wird für dich letztlich keine Relevanz haben. Es wird dich auch nicht vom Hocker hauen. Es ist letztlich auch egal, wenn Gott nicht Realität für dich ist. Aber wenn dieser Gott existiert, dieser souveräne Gott, der alles geschaffen hat, dann ist das, was er aufgeschrieben hat in der Bibel, super relevant. Dann ist das, was er ist, wer er ist, was er will und was er tut, von immenser Bedeutung. Und wisst ihr was? Hier in diesen Kapiteln, Kapitel 19 bis 24, nicht nur da, aber da besonders, beantwortet Gott dem Volk Israel genau diese Fragen. Wer ist Gott? Und er sagt es direkt dann im nächsten Kapitel, Kapitel 20, Vers 1, er fängt damit an, Gott redete und sagte, ich bin Jahwe, dein Gott, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was ich damals gesagt habe, als es um den Namen Gottes Jahwe ging, aber natürlich muss das mitgehört werden, wenn er sich hier so vorstellt. Aber, das habe ich eben auch schon mehrfach gesagt, nicht umsonst sagt Gott etwas direkt dazu, was für die Israeliten damals, als Gott sich vorgestellt hat mit seinem Namen, noch nicht existent war, aber jetzt, was sie selber erlebt haben, nämlich das, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist der Zusatz, ich bin Gott, ich bin Jahwe und ich bin dieser Gott, der dich befreit hat, der dich aus Ägypten rausgeholt hat. Wer ist Gott? Er ist der Retter. Das ist der Ausgangspunkt, mit dem es anfängt. Wir sind zuallererst Gerettete und zwar nicht deshalb, weil wir uns dazu entschlossen haben oder weil wir uns so besonders darum bemüht hätten, gerettet zu werden, sondern weil Gott in seiner souveränen Liebe sich dazu entschlossen hat, dich zu retten. Aber wir sehen hier noch was, wer Gott ist. Und ich glaube, das, was wir da sehen, da haben wir modernen Menschen wahrscheinlich am ehesten unsere Probleme mit. Gott ist heilig. Wir haben es eben gehört, im Morgengrauen des dritten Tages, Kapitel 19, nochmal begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke lag auf dem Berg und das überlaute Dröhnen eines Schofarhorns war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Doch Mose führte es aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabgekommen war. Rauch stieg von ihm auf wie von einem Schmelzofen. Der ganze Berg wurde von einem gewaltigen Beben geschüttelt. Und dann wird deutlich, dass Gott vorher schon gesagt hat, hey, ihr müsst euch heiligen als Volk, ihr dürft auf keinen Fall diesen Berg berühren, ansonsten werdet ihr sterben und so weiter. Es wird überdeutlich, Gott ist nicht irgend so ein Typ, wo man mal eben sagen kann, ach komm, wir nehmen es nicht so genau oder es interessiert mich alles nicht. Ich kann mit ihm sozusagen umgehen wie mit meinem Hund oder mit meiner Katze oder weiß ich nicht was. Sondern Gott ist heilig und das bedeutet für uns Menschen, wir haben eigentlich keinen Zugang zu ihm. Er ist anders. Er ist vollkommen. Er ist gerecht in all seinen Eigenschaften. Er ist ohne einen Hauch von Sünde. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das irgendwie deutlich machen? Wie kann ich das in Bilder packen. Und ich dachte so, manchmal, zumindest kenne ich das von mir, behandle ich Gott eher wie so eine Katze. Weiß nicht, wer von euch eine Katze hat, ich nicht, aber den Part einer Katze kenne ich. Wenn die nämlich ankommt und relativ zutraulich ist, dann schleicht die immer um die Beine rum. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal mitgekriegt? Finde ich richtig cool, ne? Die mit diesem Schwanz dann so drumrum und so. So ein bisschen, als wäre man der heiße Brei. Aber was will die Katze? Die Katze will, dass man sich ihrer annimmt und anfängt, sie zu kraulen. Und wenn sie gut drauf ist und man macht das, dann fängt die Katze an zu schnurren vor Freude, dass man sich endlich ihrer angenommen hat und sie ein bisschen gekrault hat. Und ich dachte, manchmal behandle ich Gott genauso wie so eine Katze. Ich gehe davon aus, er schnurrt um meine Beine rum und möchte unbedingt meine Aufmerksamkeit haben. Und wenn ich mich dann endlich mal herabgelassen habe in meinem Alltag, ein bisschen Zeit gefunden habe, ihn zu kraulen, dann freut er sich und ist glücklich. Das Bild, was Gott hier von sich offenbart, ist dermaßen weit weg von dieser Realität. Ihr kennt das vielleicht, in Potsdam gibt es hin und wieder hier dieses Feuerwerk im Buga Park. Wie heißt das nochmal? Danke, genau, Feuerwerkssinfonie. Und ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren. Wir waren da, es ist immer so in Bornstedt so, weil es ja da in der Nähe ist. Keiner hat Bock, da zu bezahlen. Und deswegen sucht man sich dann so Spots drumherum, weil Feuerwerk sieht man ja relativ weit so. Und letztes oder zu dieser Zeit, wo wir da waren, sind wir als Family dann an einen Spot gegangen, ganz in der Nähe von, also wo das Feuerwerk abgefeuert worden ist, und haben uns da versucht hinzusetzen. Und das Krasse war, so ein Feuerwerk ist ja richtig cool, ne? Also ich finde es faszinierend, so ein Feuerwerk, wenn das richtig abgeht, das ist total super. In unserem Fall war es aber so, dass da, wo wir waren, irgendwie das Feuerwerkgefühl ziemlich nah kam. Also diese brennenden Dinger sind halt irgendwie bei uns runtergekommen, zum größten Teil. Das war zwar nicht mehr Sperrgebiet, aber irgendwie, weiß nicht, ob die den Wind falsch berechnet hatten oder so. Und es war so krass, weil wir konnten richtig beobachten. Also auf der einen Seite war da diese pure Faszination, wo man denkt, oh, wie cool, wie super, wie geil sieht das aus. Das ist einfach nur genial. Und gleichzeitig, ach du meine Güte, in Deckung, sonst sind wir jetzt gleich hier getroffen. Und wir haben richtig Angst gekriegt und sind vorzeitig gegangen. Ja, ihr lacht, und das war nur ein Feuerwerk, aber genau das beschreibt im Grunde die Heiligkeit Gottes. Wenn Gott seine Heiligkeit beschrieben wird, dann ist er nicht eine Schmusekatze, sondern er ist eher der ausbrechende Vulkan. Er ist eher die Sonne, der gleißende Feuerball, der so heiß ist, dass wir uns ihr nie im Leben nähern könnten, ohne nicht zu verbrennen. Er offenbart sich nicht umsonst auch an dieser Stelle mit Feuer. Feuer ist wunderschön, ich liebe Feuer. Aber es ist gleichzeitig unheimlich gefährlich. Gott ist faszinierend schön in seiner Vollkommenheit und gleichzeitig erschreckend gefährlich. In seine Nähe können wir Menschen nicht kommen. Wir müssen sterben. Wir passen von Natur aus nicht zusammen. Seht ihr, das ist ungefähr so. Wie kann ich im Feuer bestehen? Ich würde verbrennen, es sei denn, ich bin Feuer. Und so ist das auch bei Gott. Und genau das sehen wir hier. Dem lebendigen Gott zu begegnen, das ist nicht Ringelpiez mit Anfassen. Das ist erschreckend, ja lebensgefährlich und gleichzeitig lebensverändernd und gewaltig. Und ich habe mich gefragt, ist uns das eigentlich bewusst? Prägt das eigentlich deine und meine Gottesbeziehung, wenn du eine Beziehung zu Gott hast? Ist das präsent? Und ich habe bei mir festgestellt, nein, an vielen Punkten ist das nicht präsent. Ich radiere diesen Teil von Gott gerne aus, weil das lässt mich irgendwie mit so einem komischen Gefühl zurück. Aber wer bin ich, dass ich mir die Scheibchen rausschneiden könnte, so wie Gott mir gefällt? Wenn Gott souverän ist, wenn es um ihn geht, dann habe ich gar kein Recht dazu. Er ist heilig und gerecht. Er ist wie das lodernde Feuer. Und ich behandle ihn oft wie das kleine Streichholz, das ich zu meinem Belieben an- und ausmache, um mir ein bisschen Licht zu verschaffen. Und ich habe mir gesagt und dachte so, ja, ich möchte das wieder mehr ins Bewusstsein kriegen. Ich möchte, dass Gott sich mir selber wieder als heilig vorstellt. Ich weiß nicht, was ich da bete, wenn ich das sage, weil das vielleicht nicht einfach nur angenehm ist, aber letztlich denke ich so, ja, aber das ist er, genau das ist er. Und wen wundert es, dass Gott direkt dann im Anschluss den Israeliten sagt, was er will? Seht ihr, Gott ist nicht einer, der irgendwie in der Weltgeschichte rumschwebt, wie wir das manchmal denken, und zu den meisten Sachen keine Meinung hätte. Ach ja, könnte man so machen, könnte man auch so machen, keine Ahnung. Hauptsache, ihr habt euch lieb. Gott hat einen Willen, einen ganz klaren Willen, und den teilt er den Israeliten mit, und das tut er in Kapitel 20 folgend. Und wir kennen das wahrscheinlich alle, ob Christ oder nicht Christ, nämlich er fängt mit den 10 Geboten an. Es ist quasi wie so dieses Grundgesetz des gesamten Gesetzes. Aus diesen 10 Geboten leiten sich, wenn man so will, sämtliche anderen Gesetze hinterher ab. Es ist wie die Verfassung von dem, wo Gott sagt, das ist es, darauf kommt es an. So sollt ihr mit mir leben und so sollt ihr mit euch leben. Und nicht, ich drücke euch jetzt einen rein, weil ich möchte, dass ihr irgendwie richtig gequält werdet, sondern wenn ihr das tut, dann werdet ihr leben. Das trägt dazu bei, dass ihr leben könnt. Das ist die Richtung der 10 Gebote. Und es fängt an mit genau diesem, dass Gott sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Das ist nach wie vor die Grundlage. Es ist immer der Anfang, immer. Und dann sagt er als erstes, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und über dieses erste Gebot wird Tobi Clement nächsten Sonntag speziell predigen, was das bedeutet und so weiter. Aber es ist kein Wunder, wenn Gott dieser Gott ist, dieser einzige, dieser souveräne Gott, dann ist es doch ganz folgerichtig, dass wir keine anderen Götzen und Götter, die wir uns alle immer munter kreieren, neben ihm haben sollen. Petrus schreibt in diesem schon eben erwähnten Brief Folgendes. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Jesus wurde einmal gefragt, was ist denn das wichtigste und höchste Gebot? Was für eine coole Frage. Was ist denn quasi, ich brauche sowas. Ja? Ich bin einer, der bis 3 zählen kann, danach kriege ich schon nicht mehr richtig hin im Gedächtnis. Ich brauche es simpel. Ich brauche es quasi runtergebrochen. Und genau so ein Typ kam zu Jesus und sagt, pass mal auf, bei den vielen, vielen Geboten, die wir da im Gesetz stehen haben, was ist denn das Wichtigste? Worauf kommt es an? Oder man könnte auch so sagen, was ist denn der zentrale Wille Gottes? Worum geht's? Was will er? Und Jesus sagt nicht, keine Ahnung, also da steht viel und so weiter. Und so. Nein, Jesus sagt, als Gott sagt er, es gibt 2 Sachen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist der zentrale Wille Gottes für dein und mein Leben? Es ist so simpel und doch so umfassend und so über unsere normale Kapazität. Liebe Gott mit allem, was du bist. Liebe ihn leidenschaftlich. Liebe ihn exklusiv. Liebe ihn. Mach ihn zum Inhalt deines Lebens. Und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was haben wir nicht alle angefangen rumzudoktern an diesen 2 Geboten, um sie irgendwie für uns machbar zu machen? Ja, ich muss mich erst selbst lieben, damit ich den anderen lieben kann und so weiter und so fort. Wisst ihr, wir können uns alle super selbst lieben. Denn so wie die Bibel Liebe beschreibt, hat das ganz viel damit zu tun, zu kümmern, zu tun, sich um den anderen zu sorgen und so weiter. Und das können wir alle auf die eine oder andere Art und Weise. Tun wir das jeden Tag. Wir drehen uns die ganze Zeit um uns selbst. Wir lieben uns, wir wissen, wie wir uns lieben können und sollen. Aber so sollen wir den anderen lieben. Und noch viel mehr sollen wir Gott so lieben. Das sagt Jesus, ist der zentrale Wille für unser Leben. Ich halte mal fest, am Anfang steht die Rettungstat Gottes. Er hat uns gerettet, er hat uns eine neue Identität gegeben. Wir haben gesehen, dass Gott heilig ist und wir Menschen vor ihm nicht bestehen können. Und er hat uns auch seinen Willen mitgeteilt. Sein Wille entspricht dem, wer er ist, heilig, heilig zu sein, heilig, gerecht und wahr. Er ist der Einzige, keiner ist ihm gleich, er ist vollkommene Liebe. Und so sollen wir lieben. Und Mose liest dann am Kapitel 24 den Israeliten diese ganzen Gebote vor. Und was sagen die Israeliten daraufhin? Wir wollen alles halten, wir wollen alles tun. Genau das machen wir. Und vielleicht sagst du dir jetzt nach dem, was du jetzt gehört hast, alles schön und gut. Gott rettet uns zuerst aus Gnade. Voll cool, da gehe ich mit. Das klingt gut. Das ist schön. Aber jetzt sagst du, wir sollen ihm gehorchen. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Wir sollen ihn lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Wir sollen also nicht nur ein paar Regeln befolgen, sondern wir sollen Gott zum Zentrum unseres Lebens machen. Das werde ich niemals schaffen. Die Israeliten waren gerettet worden. Sie haben erlebt, wie Gott wie ein Feuer auf den Berg kam. Ja, sie haben all das sozusagen direkt mitgekriegt. Sie haben gezittert vor Angst, bekannt, alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir tun. Und es brauchte keine weitere 40 Tage. Und sie machten sich ein goldenes Kalb als Gottersatz, weil sie nicht mehr wussten, ob sie diesem unsichtbaren Gott überhaupt noch vertrauen konnten. Und so ging es munter weiter die ganze Zeit. Sie waren nicht in der Lage, Gott zu gehorchen. Und das wusste Gott. Sie waren von sich aus nicht in der Lage, ohne Sünde heilig zu leben. Und seht ihr, da sind wir genauso wie die Israeliten. Von uns aus sind wir nicht in der Lage, das zu leben. Versuch mal einen Tag, einen einzigen Tag lang, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit allem, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich kriege das keine 2 Minuten hin. Und es ist doch erstaunlich, oder, dass am Ende von Kapitel 24, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, etwas steht, was krass ist eigentlich. Da heißt es, Mose stieg mit 70 Ältesten und noch ein paar anderen auf den Berg hinauf. Und dann heißt es da sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen sah aus, als ob er mit Saphirplatten belegt war, klar und leuchtend wie der Himmel. Gott griff diese ausgewählten oder auserwählten Männer Israels nicht an, sondern sie durften ihn sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Diese Männer sehen Gott nicht von Angesicht zu Angesicht, hat Gott gesagt, das geht nicht, das kann keiner. Aber sie sind ihm nah, sie sehen ihn irgendwo. Und dann essen und trinken sie in seiner Gegenwart. Das muss total krass gewesen sein. Das muss ein total krasses Erlebnis gewesen sein. Aber dann heißt es hier explizit, Gott griff diese auserwählten Männer Israels nicht an. Sie konnten in seiner Gegenwart bestehen. Und wisst ihr, was das bedeutet, wenn man da miteinander isst und trinkt? Im damaligen Kontext, im Nahen Osten, bedeutet es nichts anderes als das, wenn jemand das jemandem gewährt hat, Gastfreundschaft, dann heißt das, ich lade dich ein, du bist willkommen. Wenn ich mit dir zusammen esse, das heißt, du bist mein Freund, du gehörst zu mir. Mit anderen Worten, Gott macht deutlich, hey, da, sie können kommen, sie können in seiner Gegenwart sein. Warum waren diese Männer sündlos? Waren die plötzlich heilig? Mit Sicherheit nicht. Warum konnten die in seiner Gegenwart bestehen? Die Antwort finden wir vorher in Vers 8 in Kapitel 24, wo es heißt, darauf nahm Mose die Schalen mit dem Blut, die haben vorher ein Opfertier geopfert, und sprengte es über das Volk. Das war, nachdem das Volk gesagt hat, wir wollen alles tun, was Jahwe gesagt hat. Mose nimmt das und sprengt es über das Volk und sagt, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Es ist das Blut des Opfertiers, das stellvertretend sterben musste, damit diese Männer in der Gegenwart Gottes bestehen konnten. Und die Frage ist für uns, warum können wir eigentlich in Gottes Gegenwart bestehen? Warum, so wie es das Neue Testament sagt, kann Gott sogar mit seinem Heiligen Geist, er selber, in uns leben? Wie geht das? Wo wir doch überhaupt nicht sündlos sind, wo wir, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, jeden Tag so viele Dinge tun, denken, machen, die nicht dem entsprechen, was Gott will, nicht entsprechen, was Gott will. Die Antwort finden wir ein paar Jahrhunderte später, als Jesus mit seinen Jüngern beim Passafest sitzt und sie feiern das Passamahl, sie essen das Passamahl. Und dann, nachdem sie gegessen haben, nimmt Jesus diesen einen Becher, der in der Passaliturgie an der Reihe war, und er sagt Folgendes: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er sein Blut für dich und für mich vergossen hat, weil er die gerechte Strafe auf sich genommen hat, und das hieß Tod, Trennung von Gott, weil er am Kreuz diesen neuen Bund etabliert hat, dieses Verhältnis, dass wir mit Gott unterwegs sein dürfen, dass wir sein Volk werden können, weil er das getan hat, deswegen und nur deswegen können wir in Gottes Gegenwart sein. Deswegen brauchen wir nicht mehr Angst vor dem heiligen Gott zu haben, sondern können und dürfen ihn als unseren liebenden Vater erleben. Es ist Jesus. Es ist einzig und allein wegen Jesus, dass wir zu Gott kommen können. Seine Gegenwart genießen. Ich sage es jetzt mal im Bild. Das Feuerwerk bestaunen, ohne jemals die Angst haben zu müssen, von dem Feuer vernichtet zu werden. Es ist Jesus. Und was tut Gott? Er tut alles dafür, dass wir das erleben dürfen, dass wir auf ewig in seiner Gegenwart sein dürfen. Und Petrus schreibt das in seinem Brief, ich möchte es zum Abschluss lesen. Eure Erwählung, schreibt er zu den Christen, entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht was Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du das getan hast. Und das, ganz ehrlich, übersteigt meine Kapazitäten, das zu begreifen. Ja, es übersteigt auch meine Kapazität, dich, Gott, in deiner Heiligkeit zu begreifen. Aber was ich weiß, ist, dass ich Sünder bin. Und was ich weiß, ist, dass ich nicht so lebe, wie du dir das vorstellst. Und was ich auch weiß, ist, dass ich mich nicht selber retten kann. Und ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du gekommen bist, um zu retten. Und dass das am Anfang steht, dass das am Ende steht, dass das die Grundlage ist, auf der ich stehe und auf der wir gemeinsam stehen dürfen. Und Herr, dafür wollen wir dich ehren. Du bist unser liebender Vater durch Jesus Christus. Du hast uns gerettet, du guckst nach uns wie der Adler nach seinen Jungen. Du hast uns zu deinem kostbaren Eigentum gemacht. Wir sind dein Volk. Wir dürfen zu dir auf ewig gehören. Was für ein Privileg. Herr, lass uns würdig dessen leben. Amen.